ganz ehrlich, Führungskräfte in Deutschland haben eine Verantwortung zu verstehen, wie sich App von einem Modell unterscheidet. Sorry, es gab Top-Ingenieure in diesem Land, die eben auch Führungskräfte waren, beides, die konnten verstehen, wie wird halt so eine Maschine gebaut. Du musst nicht jedes Detail verstehen, aber die Grundneugier zu haben, zu checken, mit was wir es da zu tun haben, dass das ein stochastisches System ist und nicht ein deterministisches wie früher beim Computer. Ey, sorry, also ich erkläre manchmal die Basics. Und da glaube ich, das ist wichtig, dass Führungskräfte das können, um dann auch Entscheidungen zu treffen.
Herzlich willkommen beim Inside Talk. Das ist unsere monatliche tiefe Unterhaltung zu Themen, von denen wir wissen, dass sie dir am Herzen liegen. Ich bin Christoph Bosek und wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Heute habe ich mir einen Herzensgast eingeladen und das aus zwei Gründen. Der Christoph Magnussen ist ein unfassbar guter Communicator, wenn es darum geht, die Errungenschaften von KI im täglichen Leben wirklich nutzbar zu machen. Und zwar mit allen Tricks und Abkürzungen. Und zweitens ist Christoph abseits dieses Fachgebiets, was übrigens nur eins von vielen seiner Fachgebiete ist, ein wahnsinnig wertvoller Mensch mit wahnsinnig gut begründeten Haltungen, Meinungen und, for a lack of a better word, Moralansichten. Sozusagen als Bild ausgedrückt, wenn ich mal mit Christoph spreche, dann fragt er mich nicht, was ich für ihn tun kann, sondern er fragt immer, was kann er für meine Podcast-Zuhörer tun. Und das macht natürlich Spaß. Und sozusagen so seht ihr mal, wie man einen Gast hoffentlich perfekt aufwärmt, damit er sich gleich in der Verantwortung fühlt, nur die besten Antworten zu geben. Ich versuche jetzt zuerst sofort die ganz schwierigen Fragen loszuwerden, sozusagen ihn in möglichst viele Dilemma hineinzuführen. Mal gucken, wie er darauf antwortet. Aber erstmal herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist. Christoph Magnussen, Founder und CEO von Blackboard.
Danke dir, schön hier zu sein.
Ich habe mich so ein bisschen in der Vorbereitung durch deine Feeds gekämpft und habe da irgendwas gelesen von 996. Das ist irgendwie, ich glaube, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten. 6 Tage die Woche. Ja. Du hast dich da, glaube ich, ein bisschen kritisch geäußert, beziehungsweise hast gesagt, das ist schon so für die westliche Welt ein bisschen schwierig.
Ja, also 996, da war ich dann so, naja, es gab einen Artikel dazu, die einen sagen ja, ne, mit 4-Tage-Woche, das geht nicht und schreiben mir zu, ich würde sagen, 4-Tage-Woche, kein Problem. Und ich sage ja immer, work faster und nicht einfach nur, um schneller zu tippen, sondern mach deinen Scheiß schneller fertig. Also diese schon so eine gewisse Urgency und sieh zu. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir hier diese 996-Kultur brauchen, um irgendwas zu drehen. Wir brauchen eine grundsätzlich andere Haltung, um Sachen zu drehen. Die hat viel mit Neugier zu tun, die hat viel zu tun mit wirklich reinzugehen, wenn man die Sachen machen will. Also da könnte ich jetzt den ganzen Tag drüber reden. Ne? Also das hat viel, viel mehr als nur, müssen wir hustlen oder nicht. Wenn du einfach nur hustlst, dann liegst du irgendwann einfach flach auf dem Boden, weil das ja, bringt nichts.
Gibt es Kulturen, in denen die 996-Kultur typisch ist?
Ja, also es ist ja in Asien, also in China vor allem wohl durchaus verbreitet hier und da, wo das halt praktiziert wird, wobei immer mehr Leute auch angefangen haben auf TikTok, da gab es so einen Trend, der hieß, boah, lange mich nicht fest, schon ein paar Tage her, Bailan, so auf Englisch Let It Rot, und haben die sich dabei gefilmt, wie sie dann einfach gar nichts mehr machen bei der Arbeit. Aber irgendwann wird dann der Druck doch hoch. Also wenn du dann in so eine Phase kommst, wie jetzt in so einer angespannteren Situation, dann wird der Druck bei eben auch den Firmen hoch und es wird weitergegeben. Das erlebt man auch hier. Das erlebt man noch in den USA und dann kommen so die ganzen CEOs, die sagen, ach guck mal, jetzt zeige ich mal allen, wie es geht. Und ich glaube, in so einer Phase trennt sich die Spreu vom Weizen, weil also auch New Work heißt nicht No Work, habe ich immer gesagt. KI zaubert nicht irgendwas, was vorher nicht gut war. So, Punkt. Also die ganzen alten Sachen bleiben, die haben Bestand und die sind nicht falsch. Und ich glaube, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, als zu sagen, ja, das eine ist gut, das andere schlecht. Das löst es nicht alleine.
Du hattest jetzt auch gleich die 4-Tage-Woche mit eingebaut. Das ist die nächste Frage. Du hast, glaube ich, erwähnt, dass mit KI die 4-Tage-Woche kein Problem sei. Welches Unternehmen hat das denn schon geschafft, die 4-Tage-Woche einzusetzen?
Ja, weißt du, was das Problem an dem Thema ist? Ich würde sagen,
falsche Frage, Christoph.
Nee, ist es nicht. Nein, ich finde es eine gute Frage, weil du kannst ja sagen, hey, wir machen die 4-Tage-Woche. Ich glaube, sehr viele Unternehmen kommen da auch schon hin, dass sie deutlich produktiver sind. Die Problematik besteht darin, wie verteilst du diese Produktivität? Also ich, safe, wenn du mich fragst, wie viele Tage die Woche arbeitest du, dann würden alle sagen, der arbeitet immer 24/7. Ja, aber ich bin halt auch Papa einer Patchwork-Familie. Nach dem Podcast habe ich definitiv eine Duty, die nicht mit Blackboard zu tun hat. Jetzt muss man sich fragen, wie lange habe ich denn heute gearbeitet? Hm. Ist das jetzt Arbeit, was wir gerade machen? Hm. Nee, ist ja ein Podcast. Und sagst du, ja, das ist ja Arbeit. Also ja. Und das ist eher die Schwierigkeit. Also wir gucken so diebisch drauf, es muss unbedingt in unsere Excel-Tabelle passen, damit wir es messen können. Hm. Und dasselbe Problem besteht bei KI, wenn man sagt, wie viele FTEs sagen die Leute denn immer, das ist übrigens ein sehr unschönes Wort für Menschen und Mitarbeiter. Wie viele FTEs kann ich einsparen? Und dann geht es nämlich los. Ja, das Problem ist, wenn du sagst, eine FTE, ja, aber wenn die sich auf 10 Leute verteilt, wo willst du was einsparen? Das heißt, es hat mehr mit der Organisation zu tun, wie wir es aufbauen, wie wir es einsetzen. Also ich wüsste nicht, wer durch KI wirklich ernsthaft eine 4-Tage-Woche schafft. Die Firmen, die gerade richtig Gas geben auf KI, die haben eher Geschwindigkeit als Faktor, um besser zu sein als die Großen. Die sind alle richtig heiß drauf, Vollgas zu geben.
Okay, verstanden. Gibt es Unternehmen, die sich das ein bisschen vorgenommen haben und sagen, das ist aber grundsätzlich etwas, wo wir uns vor oder was wir als eine unserer KPIs, wo wir hinwollen, wieder einfallen?
Nichts, wo ich nicht sage, das ist jetzt nicht irgendwie eher Marketing. Auch wir versuchen das. Wir nennen es AI to the DNA. Bei uns ist aber eher, du hast die generelle Freiheit drumherum. Also wo ich mich echt schwer mit tue, und ich habe da lange drüber nachgegrübelt, sagen wir jetzt, wir haben deswegen eine 4-Tage-Woche. Und ich sage, du hast eh so viele Freiheiten drumherum und du brauchst diesen Grad an Orga. So, und den bezahlen wir auch. Ne? Also das ist ein Teil an Profit, auf den man dann verzichtet. Das ist nicht einfach pauschal so, dass da mehr Leute dann mehr mitmachen. Kennst du die Historie zur 4-Tage-Woche, die echt spannend ist? Dass die Kellogg Company in den 30ern, glaube ich, sogar schon damit angefangen hat?
Nee, ich weiß nur über die Kellogg Company, dass die eine unfassbare, also die der Erfinder der Kelloggs hat das ja als Gesundheitsmittel erfunden.
Okay,
nee, das wusste ich nicht. Cornflakes, er hat gesagt, irgendwie das ist so. Und der hatte sehr krude Gesundheitsvorstellungen.
Ja, okay.
Und wenn man sich da mal einen Wikipedia-Artikel drüber durchliest, dann denkt man wirklich so, wow, ohne zu weit ins Detail zu gehen. Ja, okay.
Aber das ist eine andere Zeit.
Ja, genau.
Nur damals, die haben das auch gemacht, ich glaube in den 30er, 40ern und irgendwie sowas. Also sehr, sehr, sehr früh. Und die Problematik war, du brauchst halt so eine Anerkennung, das muss für das Unternehmen passen, es muss für die Leute passen. Und dann kommt ein Faktor, der geht vergessen, es muss gesellschaftlich passen. Jetzt überleg mal, 50er Jahre, 60er bis rein in die 80er. Was ist, wenn Papi zu Hause bleibt den einen Tag in dem Fall? Und die Frau ist auch zu Hause und Vater ist auch zu Hause und die ganzen Nachbarn sehen dich, wie du zu Hause rumlungerst. Was Papa haben die Ante da Porters. Gesagt? Ja, Papa Ante Porters. Ja. So, die Jüngeren, dann sag ich jetzt, wovon reden die Papa? Geil, egal, Lorio. So, und das war das Problem. Und das geht vergessen. Und dadurch, dass wir gesellschaftlich momentan so ein Spread haben an dollen Meinungen, jeder hat eine dolle Meinung, sag ich immer wieder, ja, ich kann es in der Theorie alles verstehen, ich kann es als Demo alles verstehen, zeig es mir in echter Production. Und die Leute trauen sich dann nicht mehr zu sagen, wir probieren das jetzt mal und dann nehmen wir es wieder weg. Weil ja auch alle sagen, hey, Change ist super, bis du dich selber mal verändern sollst. Dann ist doof für die meisten Menschen. Und deswegen, da müssen wir uns wieder hinkommen zu trauen, dass es total okay ist zu sagen, hey, haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, machen wir wieder anders.
Zu vielen KI-Themen, finde ich, hast du eine wahnsinnig ansteckende Art zu erzählen, zu berichten, zu zeigen, was man machen kann und gehst vor allen Dingen auch immer diesen Schritt weiter, nicht nur zu erzählen, da ist gerade rausgekommen, da gibt es jetzt den Agent oder da kann man jetzt irgendwie die Wissensquelle mit anzapfen, sondern du sagst aber gleich und so könntet ihr es verwenden und so habe ich es für mich irgendwie entdeckt, was natürlich sehr viel Spaß macht. Ich hoffe, dass dir aber auch KI-Themen oder Technologien einfallen, die du überschätzt findest und wo du sagst, das hat kann ich noch nicht sehen, wo das einen wirklichen, realen Nutzen vielleicht in der Arbeit bringen kann.
Also tatsächlich, also die erschreckendste, häufigste Frage, die ich echt bekomme, und die erschreckt mich immer wieder, das habe ich im letzten YouTube-Video geteilt, weil OpenAI jetzt danach gelegt hat. Ich traue es nicht, kann ich so sagen. Die Leute sagen immer, ja, wie kann mir denn Copilot oder ChatGPT meine PowerPoint-Präsentation machen? Und ich gucke dann immer wie so und denke so, warum in Gottes Namen willst du eine PowerPoint haben? Es ist ein scheiß Format einfach. Aber es ist ein so gelerntes Format und eine so große Not, dass jetzt OpenAI nachgelegt hat, einen Agent zu bauen, der so weit haben wir. Milliarden an Geldern wurden dafür ausgegeben, dass jetzt dieses Ding PowerPoints macht. Das ist für mich ganz, also ist wirklich ganz schlimm.
Du meinst, anstatt dass ich einfach die Antwort zum Beispiel im Prompt kriege oder irgendwie benutzen kann, dass einfach sagt, jetzt wird die nochmal umformatiert in PowerPoint.
Also ich bin PowerPoint ist nicht für alles ein gutes Format, um Sachen zu präsentieren. Ja. Punkt. Es wird aber für alles verwendet. Und warum nehme ich das als Beispiel? Dass die meisten KIs, die laufen, die auch noch fast alles wird, also lange Zeit unterschätzt, bis man merkt, ah, das kann viel, dann lernst du ein bisschen was und denkst so, jetzt löst es alles. Und dann kommst du in den Grenzbereich und merkst so, okay, jetzt habe ich hier diesen Draft und wie komme ich jetzt weiter? Also du kommst immer so auf 80-90%. Also was überschätzt wurde zum Beispiel ist Operator. Also ein Agent, der halt im Browser lossurft und Sachen für dich macht. Bei dem hat man im Januar gemerkt, du kannst erstmal super viel machen, dann hat aber erstmal Amazon eine Sperre eingezogen, das heißt, meine Shoppinglisten durchgehen konnte er nicht mehr. So, dann konnte er auf bestimmte andere Seiten nicht mehr draufgehen. Und dann merkst du, ist er in so Dead Loops gelandet. Aber das ist mit jeder neuen Technologie so. Die kann am Anfang ganz viele Sachen nicht. Das ist total normal, ne? Also, so wie, weiß ich nicht, ein Auto keine Servolenkung hatte am Anfang. Keine Ahnung, gibt tausend Sachen. Ich glaube, wichtiger ist zu verstehen, warum es das nicht kann. Und da merke ich, beginnt jetzt wieder so eine gewisse Nüchternheit, wo Leute sagen, ja, das interessiert mich nicht, ich bin nicht Techie. Und ich sage, ja, aber das ist halt genau der Teil, den es halt neu zu organisieren gilt. Weil als die Computer eingeführt wurden, so 60er, 70er, die ersten Lochmaschinen und solche Geschichten, da wurde halt nicht der Computer draufgesetzt auf den Prozess, wie Stahl hergestellt wird, sondern Bethlehem Steel zum Beispiel, eine amerikanische Firma, die haben die gesamten Prozesse um den Computer drum organisiert, weil die wussten, andersrum geht's nicht, aber es würde sie effizienter machen. Das hat die erst Zeit gekostet, dann haben sie gewonnen. Das ist eher die Haltung. Es gibt super viele Sachen, wo ich sage, so, boah, ich dachte, das geht geiler. Also ich habe gedacht, Google ist schneller mit einigen Sachen, wo du den Prompt fertig hast, drückst drauf, kriegst die Website und die ist perfekt. Dann passt das Design nicht. Ich habe gedacht, du kannst viel schneller mit den ganzen Coding-Apps wie Lovable, Bold.new oder auch Replit und wie sie alle heißen, nicht nur eine Seite coden, sondern die App wirklich fertig bauen, weil das so die Cases auf YouTube sind. Und dann merkst du halt, wir haben halt immer noch aus den 2000ern Frontend, Backend wie zwei Developer-Welten getrennt. Hat keiner bisher smart gelöst. Oder so, also diese Sachen. Also du kommst halt, sobald du anfängst einzutauchen, kommst du an die Grenzen und du gibst trotzdem viel Geld für diese Tools aus. Wahnsinnig viel Geld für die Tools aus.
Benutzt du diese Notebook
LM?
Ja, diese Funktion, dass du dann irgendwie so den Podcast anhören kannst,
ja,
zu deinem Thema?
Ja, also das Notebook LM ist ja ein Produkt von Google, quasi auf Gemini drauf. Und das war eigentlich deren Moment, in dem sie so ein bisschen den Knoten durchplatzt haben. Google hatte immer schon gute Modelle in the background, im Mega-Team. Ja. Ne? Also Google DeepMind ist ein herausragendes KI-Team auf diversen Ebenen.
Die sitzen in London, ne?
Ja. Und die hatten, als wir damals die KI-Beteiligung gemacht haben, meine ich, hatte Google weltweit die Hälfte aller Researcher in dem Bereich deployed. Mhm. Alle waren bei Google. Das OpenAI da Leute bekommt, ungewöhnlich. Ne? Also dafür musst du schon eine krasse Firmenkultur haben, ein CEO, der die da alle rein überredet. Also absurd krass. Aber andere Story. Und Notebook LM als Produkt ist schon echt ein geiles Produkt. Und das kam aus diesem Team raus, wo sie Sachen getestet haben. Und das ist eines der Learnings gerade. Und die könnten wir auf Firmen übertragen. Die Geschwindigkeit, mit der die KI-Firmen Produkte rausballern, ist enorm hoch, um zu testen, was funktioniert. Und das ist ehrlicherweise die richtige Haltung. Du kannst es vorher nicht sagen, was ist jetzt nützlich und was nicht. Wir sitzen aber so typisch deutsch davor und sagen, ey, guck mal, ich mache meine PowerPoint nicht fertig. Sag ich so, ja, aber es kann dir einen Podcast machen. Warum brauche ich jetzt einen Podcast davon? Sag ich, ja, aber es könnte doch ein geileres Format sein. Unsere Firmenstrategie zum Beispiel haben wir im Podcast kommuniziert an unser Team. Und das fanden die mega. Und habe ich gesagt, ja, und jetzt geht's noch weiter.
Das funktioniert dann so, dass ich irgendwie ein Dokument habe, das kann ich da hochladen und kann sagen, mach mir daraus jetzt einen Podcast. Und dann ist in Windeseile ein durchaus unterhaltsamer Podcast, wo dann zwei Stimmen miteinander sich unterhalten und sagen, hey, und wusstest du, was außerdem drin steht? Nee, was steht noch drin? Und dann wird im Grunde alles Wichtige aus diesem Dokument irgendwie erklärt.
Und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Du kannst ihn ja auch für dich prompten. Also das heißt, du kannst reingeben, hey, ich bin Christoph aus dem Finance-Team oder ich mache hier den Podcast und diese ganzen Zahlen, die sagen mir nichts, kannst du mir sagen, was aus der Strategie für mich wichtig ist und bekommst das nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und was die Google-Modelle gut können, ist dieses Referenzieren in den Daten, also dass sie auch echt da sind. Die halluzinieren wenig innerhalb dieses Datentopfes, der dort in Notebook LM ist. Und du kannst da bis zu 500 Quellen reingeben. Also ich nutze das wirklich häufig, um schnell ein Thema zu lernen. Also, weiß ich nicht, Nerd-Topic. Ja? Du sagst, hey, ich will verstehen, wie Langchain und Agents funktionieren, und zwar wirklich, haust da 100 YouTube-Videos rein, was ja eine monstergeile Quelle ist. So, könntest du auch knallhart aus, nimmst aus meinem YouTube-Kanal, nimmst einfach 50 Videos, sagst, so, sollen wir mal Christoph machen?
Ich muss in die URLs reintun.
Du nimmst die einfach rein, die URLs rein, oder nimmst ein Dokument dazu oder einen Post von mir, ballerst alles rein und sagst, so, erklär mir mal im Stil von Christoph, wie das und das funktioniert. Und dann nimmt er sich das, muss nicht mal das Video dafür geguckt haben. Traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, meine Leute, spitz wohl, aber theoretisch muss es nicht mehr dafür geguckt haben. Dafür ist es irre. Und man bekommt ein Gefühl dafür, wie einfach das sein wird in Zukunft, dass du auf einen Text draufklickst und nicht nur einen Podcast bekommst, sondern da wird eine Website raus, da wird ein Video draus, das wird als Bild angezeigt. Also für unsere Kinder wird es sehr normal sein, auf einen Textabschnitt zu klicken und sagen, erklär mir das mal in einem Video, und dann wird das Video generiert dahinter.
Darunter läuft dann Gemini 2.5?
Weißt da du? Läuft jetzt gerade Gemini, ich glaube 2.5, genau, aber in einem speziellen Modell. Das sind immer nochmal separate Modelle. Da ist Google nicht ganz so transparent wie andere. Aus meinem Team würde Dennis jetzt die Antwort da exakt drauf kennen, aber ich weiß jetzt nicht, welches hinter Notebook LM läuft, aber 2.5 wird sein und dann eben feingetuned. Und dann gibt es natürlich für Videogenerierung und Podcast-Generierung andere Modelle.
So. Aber du hattest es eben so im Nebensatz gesagt, ihr habt eure Firmenstrategie, keine Ahnung, abgedatet oder whatever. Und dann hast du gesagt, liebe Mitarbeitende, ihr findet unsere aktuelle Blackboard-Strategie unter diesem Podcast.
Also der ganze Prozess, willst du mit der Backstory, wir haben ja Zeit, ja?
Ja.
Okay, also wir hatten sehr turbulenten Dezember mit Kindern im Krankenhaus, es war wild. So. Ja. Und ich hatte normalerweise nämlich mir den Dezemberzeit in Ruhe morgens an diesem überarbeiteten Dokument an der Firmenstrategie zu sitzen. Das mache ich nach der Methode Narrative. Das ist von Jeff Bezos, das habe ich mir mal abgeguckt vor 8 Jahren oder sowas. Das heißt, jedes Jahr entsteht ein Six-Pager, der alles enthält. Alle Zahlen, die Gedanken, die Strategie, warum wir was machen und so weiter. Und dieser Six-Pager ist fürs Management-Team. Und da mache ich mir echt viel
Mühe. Prosa-Text?
Ja, oder? Das ist ein Narrative. Das ist Schriftgröße 8, 6 Seiten, aber es darf nicht länger sein. Es muss alles da drin sein an Gedanken. Und das ist so geil, weil du kannst dich das ganze Jahr wieder drauf beziehen. Jetzt mit den Tools kannst du sowas natürlich unfassbar gut bauen. Und challengen lassen. Total gut, ne? Und das habe ich gemacht mit damals dem O1 Pro Mode von ChatGPT, der dann halt lange nachdenkt und sagt, Mensch, aus welchem Grund würdest du das machen? Warum nicht das? Und so weiter. Und dann war das fertig. Plus noch natürlich Unterlagen, die ich zur Recherche benutzt habe, vertieftes Wissen und so weiter. Und das lädst du dann wirklich einfach in dieses Notebook und sagst, pass auf, hier ist das Dokument für die Firmenstrategie. Und dann drückst du auf Generieren und bekommst wirklich einen Podcast raus, der dich da durchführt. Und wenn du den halt ein bisschen lenken willst, im Sinne von mach den so, dass es Kinder verstehen können oder so, dann kannst du oben sagen, nochmal, bevor du Generate drückst, welchen Stil soll er haben. Und bis vor kurzem war der nur auf Englisch, das heißt, unsere Leute haben ihn halt auf Englisch gehört. Mhm. Aber jetzt geht es auch auf Deutsch und das wird immer besser. Also diese Stimmen werden immer besser und ich glaube, KI mit KI-Stimme im Podcast ist ein legitimes weiteres Medium, was du dir anhörst. Also wenn jetzt du und ich eine KI interviewen, ist was anderes. Aber wenn zwei KIs miteinander ein Thema diskutieren, das kann schon, ist schon gut.
Spannend. Ich habe, als AI losging und man dann irgendwie anfing, man kann seine eigenen PDFs hochladen oder sowas, und dann gab es irgendwie eigene Webseiten dafür, PDF-Chat oder sowas, wie die hießen, dachte ich schon, das ist ja schon super, aber ich merke jetzt heute, dass ich das echt selten mache, dass ich selten, ich bin fast ausschließlich OpenAI-Nutzer und wenn es da mal irgendwie was gibt, dann ziehe ich ein PDF rein und frage irgendwie, habe ich das richtig verstanden oder findest du noch weitere Sachen da drin? Aber in meinem Wissensschatz, in meinen Daten, in meinen Präsentationen und so weiter, ist es noch wahnsinnig wenig, dass ich das mit AI durchsuche.
Also wir haben, wir nennen das Agentic Thinking, also dass du, bevor du loslegst, stell dir vor, du hast früher in der Schule die Aufgabe bekommen, wenn ich jetzt an meinen Deutschlehrer denke, damals Shoutout Herr Strunk, der sagte, Herr Christoph, Sie, so ging es ja immer, Christoph, Sie schreiben einen Aufsatz über, oh, was war es, ich glaube Automobilindustrie in den USA, der war auch der Erdkundelehrer. Und dann schreibst du nicht, du nimmst ja nicht deinen Stift und schreibst los, sondern dann lernst du eine Gliederung zu machen, welche Themen nimmst du rein, warum würdest du wo recherchieren, das nennt man, das ist ja Agentic.
Ja.
So. Und das machen wir mit unseren Leuten und sagen, überleg dir einmal vorher, warum du welches Tool nutzt. Weil wenn du immer auf ChatGPT gehst, das ist momentan einfach noch nicht the one App. Das ist so wie, ich habe einen Computer. Dann sagst du früher, ja, was denn für ein Mac oder PC? Wie leistungsfähig ist der? Ja, ich habe einen Computer. Das macht ja auch keiner. So, und wir sind halt noch nicht da, dass du sagst, ich habe meine KI gefragt und Zauberei ist fertig. Nein, sondern das ist jetzt die Zeit, wo du halt genug lernen kannst, um dann 10 Schritte voraus zu sein. Mhm. Und dieses Agentic ist der erste Schritt und dann überlegst du halt, hey, ich will ein Thema lernen, reicht dir jetzt gerade 100 Dokumente in ChatGPT? Ach, 100 Dokumente gingen gar nicht in ChatGPT. Ach so, dann nimmst du Notebook LM, dann kannst du 500 reinballern und beginnst erstmal diese Dokumente zu befragen, um die Quellen zu verstehen. Das ist Arbeit, aber halt irre krasse Recherchearbeit.
Dieses Agentic Thinking, wie hast du es genannt?
Mhm.
Agentic Thinking, das Verrückte ist, unrelated, wenn wir reden, ist es nicht so. Ich fange einen Satz an zu reden, keine Ahnung, wie der zu Ende geht.
Ja.
Das ist etwas, was irgendwie noch sehr schwierig erforscht ist und kein Mensch im Grunde richtig versteht, warum wir, wie wir reden.
Ja. Und, das ist dieses, das hat ja auch mit dieser Backpropagation zu tun, dass du, also du lernst ja dadurch, ein Vierjähriger kann das ja im Grunde genommen, zu lernen, wie machst du das auf einer gewissen Intuition, und das machen die Large Language Models mit dem Predikten von dem nächsten Token auch. Also dass du, beende mal den Satz, in meinem Garten gibt es viele.
Glühwürmchen, keine Ahnung.
Ja, guck, siehst du, da hast du aber schon kreativ nachgedacht. So, ja. Die wahrscheinlichste Antwort ist natürlich Blumen bei den meisten. So. Ja. Und das ist ja alles, was die machen. Und wenn die Modelle denken, dann bekommen die ja nur diesen Befehl Think davor und beginnen dann diesen, man nennt das Chain of Thought, selber zu machen. Eigentlich bisher, außer jetzt ein paar Modelle, die wo es Forschung drüber gibt, reden die mit sich selbst. Also wir generieren halt auch Tokens. Und deswegen verbrauchen die natürlich auch wahnsinnig viel Energie dafür. Weil die reden dann wirklich auch riesen Quatsch miteinander, mit sich selber. Das ist manchmal echt spannend zu sehen. Aber es kommt halt durchaus nützliches Zeug bei raus. Also die können Sachen durchdenken. Aber ich habe mal den Erfinder des Prompt Engineerings im Podcast gehabt. Richard Socher. Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon draußen ist. Und der sagte, die Schwierigkeit für die meisten Menschen ist es, die guten Fragen zu stellen. Wenn du die hast, ist es fast unlimitiert, was du rausbekommen kannst. Und das merke ich immer wieder. Den Leuten, denen es leicht fällt, Ideen zu generieren, Fragen zu generieren, die gewinnen immer auf der KI-Seite.
Gibt es Tools, die du am Anfang genutzt hast und jetzt gemerkt hast, die nutze ich jetzt doch nicht mehr so doll? Oder du hast gerade eben das Prompt Engineering genannt, am Anfang, irgendwie die ersten Monate, wo du sagst, guck, jetzt gibt es hier für 300.000, kannst du einen Job anfangen als Prompt Engineer. Hat sich das durchgesetzt?
Also ich glaube, so richtig krasses Prompt Engineering wird auch bleiben, weil du kannst schon wenn du, also zum Beispiel die Firma von Musk, xAI, die veröffentlichen ihre System Prompts auf GitHub. Und deswegen kann man da auch mal nachlesen, warum sich Grok so verhält, wie es sich verhält.
System Prompts sind die unterliegenden, alles, was du hier rein, sozusagen, alles, was der Kunde fragt, musst du vor dem und dem Kontext sehen. Und dann, okay.
Ja, also jedes der Modelle, was wir per App benutzen, hat auch noch was dazwischen. Also du kriegst kein Modell so roh, es sei denn, du lädst es dir von Hugging Face runter und installierst es lokal. Dann kannst du damit spielen. Aber wenn du es in einer App benutzt, wie die meisten Menschen, dann liegt da ein System Prompt oder System, wie nennen das OpenAI, die nennen das System Specs oder sowas. Also die veröffentlichen nicht die Prompts an sich. Anthropic und xAI haben die aber public. Und da kannst du richtig reinlesen. Also ein Claude zum Beispiel, das von Anthropic, ist halt gender-neutral, soll bestimmte Dinge nicht tun und so weiter. Ein Grok darf halt auch politisch inkorrekte Meinungen vertreten, wenn die gut fundiert sind. So. Und dieser System Prompt ist eigentlich das, was die moderne Redaktion ist. Ja, stell dir eine KI-Firma als Medienhaus vor, dann ist das Team, was den System Prompt schreibt, wie die Redaktion. Daran bestimmt sich die Personality des Modells sozusagen. Nicht mal durch die Gewichte an sich und durch die Trainingsdaten, sondern vielmehr durch diesen Prompt. Hat man das einmal begriffen und weiß man, was man mit einem Prompt alles machen kann, würdest du auch in der Firma viel mehr daran rumdesignen und viel mehr Daten auch intern speichern und ready haben, dass du auch sagst, hey, wir behalten mal die richtig guten Prompts, die wir hatten. Weil wer teilt die schon? Also mit wie vielen Leuten teilst du deine Prompts? Das ist ja super intim. Es gibt Leute, die trauen sich nicht mehr vor anderen zu prompten, weil sie es gemacht haben. Prompte gerade, ich traue mich gar nicht zu zeigen.
Ich traue mich nicht, meine Open-Air-History zu zeigen, aber ich glaube so.
Aber du hast doch bestimmt schon mal Open-Air gefragt. Was weißt du über mich aus unseren Chats, was ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht über mich selber weiß?
Dieses Beispiel bisher noch nicht.
Ja, mach das mal. Willst du sie jetzt gerade machen?
Ich tippe mal ein.
Also du formulierst so.
Ja.
Und du musst den Button aktiviert haben, dass er zwischen deinen Chats lesen darf. Das ist wichtig.
Ja, ich glaube, das habe
ich. Okay. Was weißt du über mich aus allen unseren vergangenen Konversationen und dem, was ich so schreibe, was ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht über mich selber weiß. Johari Window, ja, der Blindspot.
Nicht über mich weiß.
Nicht über mich selber weiß.
Mal gespannt. Eingetippt und abgeschickt. So wie ich ChatGPT nutze, sagt jetzt, du arbeitest bei meiner Firma, hast den Namen Christoph Bursek, kommunizierst auf Deutsch, schätzt präzise sachliche Formulierungen, verlangst evidenzbasierte Antworten, punktgenaue Ausführungen, du magst keine Gedankenstriche in Texten. du bittest oft um alternative Formulierungen, stilistische Anpassungen. Dann gibt es was zum Thema Schreibstil, mögliche Eigenheiten, die nicht bewusst sein könnten. Du nutzt häufig kurze Anhänge mit Verben. Das verleiht deinen Bitten mehr Direktheit. In Fragen verzichtest du so gut wie immer auf rhetorische Elemente. Du zielst deine Präferenz auf hier. Also ist jetzt nichts, was mich komplett umhaut.
Nehmen wir deinen Prompt. Gib ich dir mal rüber. Wir haben es heute Morgen nämlich gemacht. Du hast 04 Mini High gefragt. Ja. Darf ich das einmal ändern auf, ich würde mal ganz normal 4O fragen. Also 04 ja. Mini, also 04 ist ein Reasoning-Modell.
Ja.
Der nochmal ganz anders da durchgeht. Ich würde es einmal gerne, wenn das okay ist, darf ich?
Mach mal, aber ich will es vorlesen.
Weil ja, natürlich, um Gottes Willen. Also ich gebe es noch einmal.
Weil ich auch teilweise Dinge frage, die ich sonst niemandem zu fragen
das
traue.
Das ist völlig okay. Ich feuer es nur einmal in 4O ab und gucken wir mal, ob die sehr
sich. Gute Frage, sagt ChatGPT jetzt.
Hast aber du einen Teams-Account?
Ja,
hast du
Teams-Account.
Ah, okay, die sind auch nochmal anders aufgesetzt als die, die Personal-Accounts.
Du, also erstmal werde ich gelobt über Klarheit und ich formuliere präzise, explizite Aussagen. Ich bin gleichzeitig rational und sehr feinfühlig. Das hört sich ein bisschen an wie mein Horoskop. Du stellst viele Fragen über Religion, Ethik und Lebenssinn. Ich habe familiäre Ängste. Das Thema Gerechtigkeit scheint mir wichtig. Krieg und Pazifismus, Kunst, Sprache und Satire sind meine Lieblingsthemen. Und du setzt sehr bewusst Masken auf, beruflich wie privat. Formulierst viel für LinkedIn, das stimmt. Podcast, das stimmt. SEO-Workshops, das stimmt. Rechtliche Verträge, das stimmt. In verschiedenen Tonlagen. Okay, du willst AI nicht nutzen, du willst sie entlarven. Du testest Grenzen aus.
Ja, das passt aber auch zu dir. Ne?
Du bist was kannst du über mich wissen? Okay, du bist also zum Glück ist da jetzt nichts dabei, was ich befürchtet habe, weil ich teilweise auch frage, was könnte das für ein Ausschlag sein und so weiter. Weißt du? da hatte ich jetzt ein bisschen Sorge. Aber
also
okay,
das
aber
Wichtige, auf jeden Fall, was du fragen kannst, ist wirklich, und man darf halt auch nicht vergessen, auch die Firmenaccounts sind anders als die privaten. Aber Google hat das noch nicht freigeschaltet. Aber OpenAI hat das irgendwann freigeschaltet. Das kam später in Europa, dass die Chats untereinander lernen dürfen. Und wenn man das merkt, also wir haben heute Morgen das mit einer Gruppe gemacht, jeder formuliert auch diese Frage anders und wenn du es wirklich pusht in die Richtung, hey, Blindspot, du siehst es zwischen den Zeilen, ich sehe es nicht. Man muss ein bisschen tweaken auch an dem Prompt, bekommst du auch und dafür ist es dann da, Hinweise auf, guck da mal hin. Und die Leute denken immer, ja, es muss die perfekte Antwort sein, muss es nicht. Es reicht manchmal zu sagen, mir ist aufgefallen das, sagt ein Coach. Und dann guckst du hin und denkst, denke ich mal drüber nach. Musst du ja nicht umsetzen, aber könnte ein Punkt sein. Und wir setzen das tatsächlich bei uns im Führungskräfte-Coaching ein, als Zusatzelement zu dem StrengthsFinder zum Beispiel, mit dem wir seit 8 Jahren arbeiten, wo du dann sagen kannst, hey, die Leute kennen ihre Strengths-Profile und haben das an der Seite, werden natürlich drin geschult, ne, von unserer HR-Chefin, aber schon anders. Also ganz anders auch im Feedback, im Umgang, wie wird geschrieben, wie viel Transparenz kriegst du rein. Das macht schon einen Unterschied. Und das ist strong. Also da würde ich sagen, ist eher ein Qualitätshebel als jetzt irgendwie ein Effizienzhebel. Also ich sehe da deutlich mehr, dass du über Intelligenz und Qualität heben kannst, wenn du es gut machst, als über, jo, wir haben Stunden gespart.
Wenn du dich heute entscheiden müsstest, nur noch Google AI oder OpenAI zu nutzen, was wäre da deine Präferenz heute am...
Die AI.
Ja, genau. Dass du sagst, ich kann entweder nur noch die AI-Produkte von OpenAI nutzen oder...
Ich glaube, ich würde momentan, jetzt Stand heute, und das ändert sich, kann sich wöchentlich ändern, Gemini gerade nutzen. 2.5 Pro ist ein Biest an Modell. Der Ultra-Modus ist richtig krass. Die haben da so aufgeholt, das merkt man auch, auch bei uns in der Firma. Ich war ein Riesenfan von O1 Pro bei ChatGPT. Ja. Der wurde abgeschaltet im April oder Mai oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Oder Anfang Juni. Und dann kam O3 Pro. Und der ist irgendwie so hochgezüchtet, das merkt man. Also ich bin eher so Typ Narrativ. Und der ist einfach deutlich kürzer in den Antworten, um auch Tokens zu sparen. Kostet einfach viel Geld. Und man merkt einfach, Gemini ballert manchmal Antworten raus. Denkst du, ja, geil. Richtig gut.
Spannend. Ich benutze Gemini fürs Coden. Ich bin Vibe-Coder. Und da finde ich das, was Gemini 2.5 Pro raushaut, auch wahnsinnig gut. Aber bin in meinen ganzen, finden mir mal eine Quelle für meine schon vorgefasste Meinung. Fragen bin ich bei OpenAI.
Und da muss man, und ich glaube, das ist so wichtig, auch in den Firmen, wenn man so eine Entscheidung treffen will, unterscheiden zwischen, das ist die App und das ist das Modell. Also weißt du, ich habe dir jetzt, glaube ich, mal erzählt, dieses Dreieck, was wir haben mit Modell, Kontext und Prompt. Diese Grundlage, ne? Also dass du immer wissen musst, wie bei einer Fotografie mit diesen drei Punkten, die alle auf das Ergebnis sich hinwirken, ne? GenAI-Dreieck. Darüber ist aber, welche App benutzt du? Und OpenAI ist einfach, ChatGPT ist wirklich die beste App, das ist der Porsche.
Ja, wahrscheinlich ist
es. Ist einfach so. Ja, ja. Und Google Gemini in der App ist mehr so der 5er BMW, hat aber gerade teilweise einen krassen Motor gekriegt. Dann hast du so einen M5 auf einmal, denkst du, Alter, gehst die Kiste ab und die killt den Porsche da total. So, ne?
Okay.
Das ist eher das, wie man, ich will jetzt nicht diese Automarken miteinander vermischen, da gehen jetzt die Leute so, aber da, so also meine ich
das. Du dir vorstellen, dass es einfacher ist für Google, die App noch besser hinzubekommen, als vielleicht für OpenAI, so wie sie momentan unterwegs sind.
OpenAI ist rein von der und ganz ehrlich, Führungskräfte in Deutschland haben eine Verantwortung zu verstehen, wie sich App von einem Modell unterscheidet. Sorry. Also es gab Top-Ingenieure in diesem Land, die eben auch Führungskräfte waren, beides, die konnten verstehen, wie wird halt so eine Maschine gebaut. Du musst nicht jedes Detail verstehen, aber die Grundneugier zu haben, zu checken, mit was wir es da zu tun haben, dass das ein stochastisches System ist und nicht ein deterministisches, wie früher beim Computer. Ey, sorry. Also ich erkläre manchmal die Basics. Und da glaube ich, das ist wichtig, dass Führungskräfte das können, um dann auch Entscheidungen zu treffen und sagen, was ist jetzt gerade wichtig? Müssen wir ein eigenes Modell bauen oder müssen wir im Sinne der Produktivität für eine App uns entscheiden? Weil das ist das, wo viel Speed drin ist. Und OpenAI ist ein krasses Team. Nach wie vor sind die schnell. Ich weiß nicht, ob sie das dieses Jahr noch so durchhalten, weil jetzt echt viel Druck im Markt da ist, Meta, Google und so weiter. Aber wie die sich intern organisiert haben bisher, ist schon spannend. Und die sind hoch, also umsatzmäßig zu Kopfzahl höher als Google war in der Vergangenheit, das ist schon krass.
Gibt es einen Beruf, den du momentan niemandem mehr empfehlen würdest einzuschlagen, weil es einfach unabsehbar ist oder absehbar ist, dass der überhaupt nicht mehr benutzt wird, gebraucht wird?
Weißt du, was das Problem ist? Das ist ein moving target. Also ich glaube nicht an diesen White-Collar-Doomsday. Das passiert viel zu langsam. Und deswegen sage ich einfach, ich würde nah dranbleiben. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Beruf verändert und niemals in eine Firma gehen, die nicht dazu bereit ist, anders auf diesen Beruf zu gucken. So würde ich es eher sehen. Also wenn du jetzt sagst, ich liebe es, gute Texte zu schreiben, aber ich werde auf keinen Fall ChatGPT dafür verwenden, das geht nicht. Ein Teil dieser Arbeit wird aber von ChatGPT und Co. verwendet. Wie mache ich also bessere Texte damit? Ich mache Fotobücher. Wenn ich Fotos gemacht habe, ist danach Fotobücher für mich, ist ein Hobby, ne? Also kein Beruf. So gut bin ich jetzt auch nicht. Aber ich liebe diesen Prozess von, dieses Bild passt zu dem Bild. Und dann sage ich, ja, aber die KI schreibt nicht so geile Titel drunter wie ich. Ja, mag sein, aber wenn du so gar keine Idee hast oder wenn du sagst, ich brauche einen Sparringspartner, dann nimmst du es dafür. Aber schon, ja, so Dinge, wo du so Anschreiben, Versicherungsmeldungen und so, dann frage ich mich so, das seriously?
Ja.
Das machen Leute. Da sage ich aber nicht, ersetzt die Leute, sondern ey, bitte deinen Chef zu sagen, gib uns doch die Möglichkeit, dass wir mit KI drauf gucken können und hilf uns, dass wir da offen genug sind, zu sehen, wie sich das dreht. Mhm. Das ist viel wichtiger.
Schönes Beispiel, ich habe ein 5 Monate altes Baby und wir haben so eine Wiege zu Hause, so ein Dreibein und da hängt das Kind dann in so einer Wiegeschale drin und da ist so ein Motor dran und macht immer hoch und runter.
Ja, ich kenne das Spiel.
Wunderwiege heißt das, glaube ich. Und die kann man mieten und entweder zurückgeben oder wenn man sie kauft, dann würden die letzten 3 Monate Miete auf den Kaufpreis angerechnet. Also super cool eigentlich. Das ist immer low friction, irgendwie das auszuprobieren. Und ich habe da gestern gesagt, jetzt kaufe ich das Ding, weil ich das eh weiter miete sonst. Und dann habe ich das da hingeschickt und habe dann irgendwie eine E-Mail geschickt, gesagt, ich möchte jetzt kaufen. Und dann irgendwie nach einer Minute kam eine E-Mail zurück vom AI-Agent, wo auch dran stand, ich bin der AI-Agent und ich glaube, du möchtest das kaufen. Und ich habe dir hier ein persönliches Kaufangebot gemacht. Kannst du anklicken, raufgehen, einfach überweisen, ist fertig. Wenn du das Gefühl hast, das war noch nicht die Antwort, die du wolltest, sag mir Bescheid und dann meldet sich sofort irgendwie ein Mitarbeiter von uns. Fand ich mega gut gelöst und das war halt einfach so eine klitzekleine Wunderwiege. Und dann war online tatsächlich mein persönliches Angebot schon fertig, eine Minute, nachdem ich meine E-Mail geschickt habe.
Das lässt sich schneller bauen, als man denkt. Ja. Also diese Sachen sind da, da kannst du mit ein bisschen Zeit am Wochenende, kommst du klar. Und die großen Firmen wollen dann alle die Lösung für alles im Customer Support. Und die kriegst du nicht. Das ist so, menschliche Kommunikation ist so chaotisch, du bekommst das nicht. Aber ein Kunde, der sagt, ich will das und fertig, hey, fein, ja. Es will ja nicht jeder die KI austricksen. Aber wir haben einen Bot laufen, einen Agent auf der Blackboard-Seite und ich habe den lange Zeit, anderthalb Jahre lang als Hauptstartseite gesagt, ich will nur, wenn ich auf eine Seite komme von einer Beratung wie Blackboard, ich will mit jemandem sprechen, also sprechen mit der KI, was könnt ihr tun? Und da haben Leute ständig irgendwelche Sachen gefragt, die nicht zu Blackboard gehören, um zu gucken, wie können wir den Bot austricksen. Mhm. Und technisch nicht mehr dran zu denken, dass ich das natürlich so gebaut habe, dass es halt diese Antworten nicht generiert, dann kommen die da nicht drauf, sondern jetzt versuche ich diese KI auszutricksen und zu hacken. Ich sage, okay, gut, super, dann go. There is not much to get. Und da merke ich dann so, wenn du denn so Kunden hast oder weiß ich nicht, warum verbringt man damit die Zeit? Was ist daran witzig? Mhm. Und das ist halt nicht so meine Haltung. Und ich bin eher so auf deiner Seite und sag so, wenn die Sachen halt einfach sind, dann mach sie auch einfach. Mhm. Da hoffe ich sehr, ich hatte neulich einen Vortrag vor diversen Stadtverwaltungen und meinte zu denen, hey Leute, seht zu. Die haben gefragt, was empfehlen sie? Ich so, seht zu. Wirklich, I mean it. Und glaubt mir doch nicht ernsthaft, dass ihr zu Hause nicht alle ChatGPT heimlich benutzt. Ja, natürlich, ich sehe euch doch an alle. So. Und so habe ich das auch gesagt. Und da kamen etliche danach und meinten, und ich will es wieder ausprobieren und so weiter. Ich so, that's the point. Weil in anderen Ländern sind die halt so viel schneller. Und dann sagen alle, das sind die anderen Länder, die können so und so weiter. Nee, die haben eine andere Haltung dazu und sagen, wir probieren es aus, wir machen keinen kompletten Blödsinn, aber wir wollen es testen, was kann man damit machen, wie kann man es verbessern? So wie deine Wunderwiege. Gutes Beispiel.
Du hattest gerade gesagt, du glaubst nicht an den White-Collar-Doomsday. Ich hatte vorgestern oder so gerade gesehen, dass China 150 Kilometer Highway mit AI-Maschinen gebaut hat. Also wo alle Maschinen, die daran beteiligt waren, nicht mehr von Menschen gebaut wurden, gesteuert wurden. Und das fand ich nochmal wieder ein Einschlag.
Das ist dann Blue-Color-Doomsday. Ja. Und da gibt es auch einen Begriff, der ist ganz übel, Dark Factories. Kennst du Dark Factories? Aha. Das sind Fabriken, die so durchorganisiert sind, auch in China, dass du das Licht ausschalten kannst, weil die Roboter im Dunkeln arbeiten können. Dark Factories. Das ist richtig krass, wenn du mal reinguckst. Es gibt, ich glaube, ein chinesischer Luxushersteller, heißt der Zika, kann das sein? Gibt's den? Ich glaube, Zika heißt der. Ich meine, die haben so Dark Factories.
Du hattest jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, wo du versuchst, oder wo du KI bei euch auch im Unternehmen irgendwie einbaust und so weiter. Gibt es weitere Aufgaben, die du dauerhaft und erfolgreich in die KI schmeißen konntest bei euch im Unternehmen? Immer also, wieder, wenn ich so mit Unternehmen spreche, dann höre ich immer so, die können jetzt ihren Urlaub per Chatbot einreichen oder sowas.
Das sind alles nette Sachen.
Genau.
Für mich ist, also wir haben als dieser ChatGPT-Moment war, und ich habe ja dieses AI-Investment und da auch die Jungs immer wieder interviewt zu, und die waren selber auch so, Large Language Models.
Welches AI-Investment?
Wir sind bei Merantix beteiligt. Rasmus Rothe und Adrian.
Ja.
Und die beiden sind sehr gut da drin, also vor allem auch Adrian und auch beide, also beide super als Podcast-Gäste, aber vor allem auch zu erklären, Leute, Gen AI, also Chatbots, ist nicht AI, da ist noch much, much more. Also die sind ja an ganz anderen Geschäftsmodellen dran. Und als dann aber damals dieser Moment war, habe ich überlegt, was heißt das jetzt für uns bei Blackboard? Und unsere Aufgabe ist nicht, AI is the next big thing. Unsere Aufgabe ist immer schon gewesen, Leute von A nach B mitzunehmen. Immer schon. Egal mit welcher Technologie. Es geht rein um die Geschwindigkeit und diesen Muskel zu trainieren für, okay, we know how to do it. Das ist das, was wir mit Firmen machen im Kern. Und das ist halt jetzt gerade KI. Das haben wir relativ früh dank den beiden auch kommen sehen. Sodass dann in dem Moment, als es losging, ich war so, okay, krass, here we are, this is the moment. Und damals habe ich mir ein Tagebuch geschrieben, ich schreibe mir so ein Tagebuch, da war ich im Urlaub, all in AI. Und das habe ich dann irgendwann gedreht in AI to the DNA als Strategie. Mhm. Ich habe eben bewusst nicht, da haben andere gesagt, wir machen AI first und nur noch das. Und da war ich so, das ist eine Bullshit-Strategie. AI first bedeutet, du ersetzt alles mit der KI. Mhm. Und ich hatte so eine Intuition wie Speech-to-Text, weißt du, was immer schon gegangen ist, aber die Leute es nicht benutzt haben, weil es halt die letzte Meile nicht geschafft hat. Und das bleibt bei Agents und das bleibt bei GenAI, weil es ein stochastisches System ist, dass die letzten paar Prozent nicht reichen, um zu sagen, ich mache jetzt alles damit. Also habe ich gesagt, bei uns ist eher AI to the DNA und das ist was anderes. Du gehst hin und versuchst wirklich in allen Bereichen den Leuten zu ermöglichen, oder ich habe dann gesagt, ich erwarte, dass ihr alles irgendwie mit der KI gemacht habt, um zu gucken, was macht das mit mir, wie fühlt sich das an, ist das Ergebnis gut? Und der Trick ist, und das war so wichtig, dann haben die es einmal probiert und gesagt, das hat nicht funktioniert. Und dann frage ich eine Woche später wieder und wieder und wieder. Und plötzlich kommt der Moment, das Modell wird krasser und auf einmal machst du etwas. Wir haben ein Tool gebaut, mit dem werden Offboarding-Gespräche geführt. Also du sagst, Mensch, ich mache jetzt hier den Podcast nicht mehr. Sag ich, Mensch, Christoph, wie schade. Du machst es aber schon eine Weile. Wie lange machst du schon?
5 Jahre.
5 Jahre. Da hast du doch mit Sicherheit sehr viel Wissen zwischen den Zeilen.
Du machst es 8 Jahre schon.
Ich mache es 8 Jahre, ja. So. Und jetzt stell dir vor, du sollst es an jemanden übergeben. Und wir haben ein Tool gebaut, was per Sprache mit dir, Nora heißt die KI, die dann quasi sagt, hey Christoph, schön, dass du bei Blackboard warst und so weiter, dies, das, jenes. Die ist quasi auf deinen Job gepromptet und fragt dich und führt Gespräche mit dir. Die sind immer so eine halbe Stunde lang. Oder machst du so 8, 10, 15 Gespräche.
Und das sind Gespräche, Audiogespräche. Ich höre eine Frage und antworte dann ins
Mikrofon. Ja, aber ein sehr natürliches Gespräch. Ja. Also wirklich, du redest mit jemandem und die fragt auch total neugierig und bohrt weiter rein. Und ich habe die am Anfang so gebaut, dass die mit mehreren Agents eine Übergabe macht, welches Wissen sie hat und so weiter.
Wie hast du
die
gebaut?
Oh, verschiedene Tools. Also wir haben verschiedene Modelle angezapft, wie Claude Sonnet, GPT.
Ist das über eine Webseite? Ist das eine App?
Du kombinierst mehrere Sachen. Also du kommst relativ weit, zum Beispiel mit 11 Labs, also eine Audio-KI, wo du die Stimme dann reinbauen kannst, den Agent bauen kannst, dann entscheidest du, welches Modell dahinter läuft und dann brauchst du diverse Prompts. Also und du brauchst auch teilweise, und das geht jetzt erst mit 11 Labs, das ein Agent, was an den anderen übergibt. Mhm. So, und jetzt ist aber Folgendes passiert und darauf wollte ich hinaus. Lange Zeit habe ich das sehr komplex gedacht und auch gecodet und überlegt, wie kannst du es bauen. Das war echt tricky. Also gerade wenn diese Nora auf Wissen zugreifen sollte. Also die muss ja auch wissen, was Christoph mal gemacht hat. Und dann haben wir vor ein paar Wochen mit meinem Kollegen Henrik und Lennart und ich gesessen und wir haben so ein Motto, if it's stupid and it works, it's not stupid. Mhm. Wenn die Modelle sich erneuern, werden die teilweise so viel intelligenter, ohne dass du es merkst. Also du änderst den Motor in deinem Auto. Und dieser Motor ist auf einmal so leistungsfähig und du bemerkst das gar nicht, weil du fährst ja immer noch nach München und denkst, du fährst, aber das Ding hat richtig Bums. Und dann haben wir einfach nur dem Agent eine neue Personality gegeben, also den Prompt, den System Prompt geändert. So verhältst du dich, so fragst du, so bist du. So, das musst du lernen, wie du es machst, aber da haben wir dran geschrieben und haben das Modell geändert auf ein deutlich intelligenteres Modell. Downside war, die war ein bisschen langsamer im Fragen. Aber auf einmal gingen die Audiozeiten von den Leuten hoch, die das getestet haben. Also wir konnten richtig sehen, wie die Leute mehr Minuten mit ihr verbringen, weil das Feedback war, die stellt so schöne Fragen. Das sind so würdigende Gespräche. Das war das, worum es mir ging, dass die Leute sagen, das ist nicht nur, hallo, das sind deine Aufgaben, erzähl mal, was du gemacht hast. Das ist eine scheiß Frage. So, wie war es bei den Podstars? Wie hast du überhaupt diesen Podcast entwickelt? Also gute Fragen. Und das war Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist ein Audio-Interface. Und da gibt es bisher so wenig Leute, die sich damit richtig gut auskennen, die so Audio-Interfaces bauen, weil sie alle nur selber Podcasts aufnehmen. Und das ist doch super interessant. Ja, das ist ein geiles Ding. Und das Wissen aus diesen Transkripten wird dann eben aufbereitet in so einem Knowledge Rack, also in einer Datenbank, aber in einer KI-lesbaren Vektordatenbank, sodass dann quasi der Nachfolger oder die Nachfolgerin damit arbeiten kann. Und das haben wir jetzt mit unserem neuen Head of Sales oder Head of Commercial jetzt, der halt die Nachfolgerin einen halben Tag getroffen hat und den Rest auch machen konnte mit der KI. Und wenn spezielle Fragen sind, sie natürlich anrufen kann, aber er hat den Rest halt mit der KI gemacht. Und sie hat die Übergabe quasi im Podcast-Form gemacht. Auf dem Weg nach Hause im Auto sich mit diesem Bot unterhalten.
Witzig. Ist das nicht ein Produkt, das ihr vielleicht auch Kunden...
Haben wir auch. Also wir haben jetzt Kunden, die sich gemeldet haben, gesagt haben, hier kannst du es bei uns machen. Du musst natürlich Kunden haben, die auch offen sind. Es ist immer noch Experimentierphase. Wenn du jetzt sagst, du willst das im Konzern ausrollen, dann musst du bereit dafür sein, Leute zu finden, die Bock darauf haben. So, weil du findest natürlich dann immer Gründe, typisch deutsch, das nicht zu tun. Dann ist das eine Tool, was das eine mit dem anderen verbindet, gerade nicht GDPR-konform ist es jetzt in dem Fall. Aber du findest was, wenn du was finden willst, sagen wir so. Aber natürlich, das funktioniert. Und ich glaube, das wird ein legitimer Weg für Wissensübergaben. So. Aber neu war für mich die Erfahrung, du änderst das Modell und baust etwas Menschliches mit ein und auf einmal geht die Nutzungszahl hoch und die Leute sagen, das hat sich jetzt richtig gut angefühlt. Und da ist was an Potenzial, wo ich sage, das kannst du nur merken, wenn du dich selber damit auseinandersetzt und daran rumbastelst. Das ist wie damals Web 2.0. Erinnerst du dich an die Zeit, bevor man einen Button klicken konnte auf einer Website? Wenn du einen Link geklickt hast, was da passiert ist? Wenn du bei Amazon 2002, wenn du da auf den Link geklickt hast, dann hat sich die gesamte Seite neu geladen.
Ja, genau, okay.
Ja, klar. Da sagst du, ja, logisch, klar.
Ja.
Heute klickst du einen Button. Wenn ich das den Jüngeren erzähle, sage ich, wovon redest du?
Ja.
als ich das gesehen habe damals, war ich so, ey, wie geil, jetzt kannst du
ja
eine App in der Website bauen.
Ja, Teile der Webseite.
Ja. Nur jetzt baust du KI-Anwendungen und du, die meisten verwechseln das mit klassischen Apps. So eine KI-Anwendung ist eine andere Art von Anwendung. Also wenn du Vibe codest und du hast diesen KI-Teil mit drin, das ist eine andere Art von Applikation. Das ist das Spannende. Das ist super spannend.
Wir haben viele Führungskräfte, die zuhören und die leider nicht so tief im Thema stecken wie du, aber die natürlich auch gerne möchten Praxistipps. Wie kann ich bei diesen ganzen KI-Entwicklungen Schritt halten? Wie kann ich, auch wenn ich eben nicht 50% meiner Zeit in selbst in KI stecken kann, für mein Team und für meine Aufgabe so eine Art Checkliste haben oder so ein paar Themen beachten oder Fragen haben, die ich mir stellen kann, um zu gucken, ob ich da gut vorbereitet bin?
Nummer eins, alle, die zuhören, benutzen ChatGPT. Full stop. Die paar, die es nicht tun, sollen bitte jetzt schreiben. Das würde mich interessieren. Es sind so viele Menschen weltweit. Es ist absurd, wie verbreitet dieses Ding ist. Und ich habe eine Grafik gesehen, wie Copilot sich in den Firmen durchgesetzt hat. ChatGPT ein bisschen darunter und dann im privaten Bereich Copilot fast nicht und ChatGPT dominating. So, und dann erzählen sie alle Bones über verboten. Ja. So, das heißt, will sagen, ihr benutzt es alle heimlich sowieso. Ja. Statt es heimlich unterm Tisch zu benutzen, erstens, diese Art zu prompten zu teilen, ist deutlich wichtiger, wenn man gute Ergebnisse hat, als das Ergebnis an sich. Warum? Du teilst damit den Prozess, wie du da hinkommst mit der KI, der Zeit gespart hat beispielsweise oder besseres Ergebnis. Also sagen wir mal, du hast den perfekten Prompt für deinen LinkedIn-Post. Mhm. Dann ist das Ding echt was wert. Nicht nur als Prompt, sondern mit dem ganzen Wissen drin. Das ist wie quasi eine Dokumentation deiner App, die du geschrieben hast. Und das passiert in den Firmen gerade nicht, weil die Leute alle ihre Chats für sich haben. So, das heißt, überhaupt einen Modus zu entwickeln, mit welchen Daten, die wir jetzt schon haben, wollen wir arbeiten, das ist schon ein Riesenproblem. Aber dann auch, wie sind wir da zu guten Ergebnissen gekommen? Das halte ich für einen riesen Gewinnbringer. Und es ist rein organisatorisch, das zu lösen. Wo du diese Sachen nachher speicherst, weiß ich nicht. Keine Ahnung, GitHub, however, I don't know, I don't care. Aber da liegt echt Magic drin, weil du kommst mit diesen Sachen in sehr, sehr, sehr schnell zu guten Ergebnissen. Siehe System Prompts bei den großen Modellen. Zweitens, während man mit der KI arbeitet, wenn man sich dabei ertappt, mich interessiert das nicht, also das ist halt so eine App und ich gehe da rein und ich logge mich da nicht, ich bezahle doch nicht auch noch Geld dafür oder den Knopf mit Modell für alle verbessern, ja, ist mir egal.
Ich muss eben so lachen, weil ich mit einem Kunden gesprochen habe und der mir seinen ChatGPT-Hack gezeigt und er hat gesagt, er schreibt immer einen Antworter, als wärst du ChatGPT 4.5. Der hat also gesagt, hier, ich kann mit meinem kleinen, kostenlosen Modell, kann ich trotzdem das Große nehmen, weil ich schreibe einfach am Ende Antworter, als wärst du ChatGPT 4.5.
Okay, genau das meine ich mit.
Und ich glaube, der war 80% hat er seriös gemeint.
Also nehmt euch bitte, bitte, bitte wirklich diese Zeit, diesen einen Schritt Abstand euch dabei zu beobachten, zu sagen, was weiß ich nicht, weil beispielsweise ein KI-Modell hat kein inhärentes Wissen über sich selber. Also du kannst auch nicht ChatGPT fragen, was muss ich tun, um. Das ist dann hart in die App gecodet.
Ja.
So, okay, fair enough. Aber wenn wir wirklich, und ich glaube, also was wir nicht mehr schaffen werden, ist große, riesige Modelle zu bauen. Die brauchen wir auch nicht unbedingt. Vielleicht, so. Aber es werden gerade Milliarden dafür ausgegeben, das zu tun. Ich glaube, wir haben im Jahr 2027 oder 28 ist der Plan, dass wir 100.000 GPUs haben. 100.000 GPUs hat Elon Musk in 190 Tagen in Memphis hingestellt. Alles nicht ganz umweltschutzkonform und so weiter und nicht okay und nicht korrekt, aber hey, er hat's gemacht. Meta baut jetzt irgendwie eine Million aus oder 1,3 Millionen. Absurd, absurde Zahlen. Was wir aber schaffen können ist, und das glaube ich wirklich, wir können zu den Anwendungsweltmeistern werden. Mhm. Wie kannst du den Anwendungsweltmeistern werden? Das sind wir auf einem guten Weg, glaube ich.
Ne? Hat auch der ChatGPT Head of Product gesagt.
Hat er gesagt.
Ja.
Ob er das gesagt hat, um einen guten Zugang zu haben oder nicht, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube wirklich, und das ist der, also ich sage das die ganze Zeit, ich sage, hey, komm, lass uns das versuchen, weil wir, es liegt ja eine Magie da drin, nicht Fußball erfunden zu haben, sondern eben Weltmeister zu werden, weil man das Spiel beherrscht. Und that's the magic I want to see. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Das bedeutet aber auch, dass du nicht einfach nur auf den Bolzplatz gehst und einen Ball reinkickst, sondern dass halt auch jemand dir mal sagt, pass auf, wenn du das so und so machst, dann besser. Und übrigens, noch 3 Runden und so geil und du kommst hier in die Profiliga. Und das ist der Unterschied. Das heißt, für Führungskräfte zu sehen, was mache ich damit, wo sind Grenzen, wo sind keine, also diese Neugier zu haben und die Neugier auch im Unternehmen zuzulassen. Ich erlebe nur Meinungen im Moment.
Ja.
Also Meinung im Sinne von, das ist gut, das ist schlecht, das ist nicht und so weiter. Das ist ein Problem.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch Doppelgänger, KI-Doppelgänger nutzt. Also, dass du, ja, was gibt's da für, also einmal in einem Satz erklärt, was es ist und dann natürlich, was waren deine überraschendsten Erfahrungen damit?
Also der Gedanke dahinter ist ganz einfach. Auch hier wieder, Leute sagen, ja, die sparen alle Zeit, einen Workshop vorzubereiten. Also mir geht es gar nicht um die Zeit sparen, aber jetzt stell dir vor, und ich hatte den Case mit meinem Junior-Team, also oder nee, wie nennt sich unser Team, die Juniors, die sagen, die Blackboard Next Generation, Blackboard Next Gen nennen sie sich intern.
BNG.
Ja, so genau. So. Und aus dem Team war eine Kollegin dabei, das vorzubereiten, und ich hatte echt wenig Zeit und ich sollte zu dem Workshop zukommen. 80 Leute, durchaus anspruchsvolles Thema. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, ich kann es auch public teilen, weil ich habe es noch auf YouTube gestellt. Es waren alles Leute aus dem Bereich Projektmanagement. Jetzt kannst du hergehen und sagen, hey ChatGPT, mach mir mal schnell die Agenda und den Workshop und so weiter. Das ist Level 1, Catch-up. Level 2, Work-With wäre, also wir haben Catch-up, Work-With. Work-With wäre dann, lass uns mal überlegen, hier sind die Unterlagen vom Kunden, was könnte passen und so weiter. Und dann kommt Grow-Beyond. Und bei Grow Beyond kannst du beispielsweise sagen, pass auf, ich habe in München einen Workshop. Das sind alles Leute aus dem Bereich Projektmanagement. Das hier ist die Konferenz-Website. Sag mir mal, was sind typische Profile von Leuten, die dort kommen? Gut belegt. Das ist ja jetzt nicht Projektmanagement so. Und dann kam da, lass es vielleicht irgendwie 12 verschiedene Typen an Profilen sein. Und dann habe ich erklärt, jetzt gehst du her und recherchierst, lässt die Researches zu jedem einzelnen dieser Typen laufen. Das waren ja keine Namen, ne? Sondern nur Kategorien. Und habe gesagt, zu jeder dieser Persona läuft jetzt ein Deep Research und die wurden dann gemerged quasi in Details. Das heißt, diese Persona, die halt vielleicht ein Projektmanager aus Hamburg, Mitte 40 im Marketingbereich ist, was sagt der, wie redet der, was ist dem wichtig, worauf achtet der, was setzt der noch an Apps ein und so weiter. Das waren richtige Profile. Und dann hat sie begonnen, ihre bisherigen Ideen, statt sie einfach mit mir zu besprechen, im Sinne von, hey Chef, sag mir, was ich machen soll, mit diesen 12 Personas, also mit diesen Doppelgängern, die ja nur ausgedachte Personas von der KI waren, aber sehr gut mit Daten belegt, zu diskutieren. Und dadurch kam eine neue Intro, neuer Aufbau der Agenda, Ideen für Breakouts, wie wir es anders aufgeteilt haben. Keine einzige Frage an dem Tag, die kam, war nicht vorher schon in der KI drin. Es gab keine Frage, die kam, die wir nicht vorher schon aus der KI raus hatten. Das ist Grow Beyond. Und dann hast du die Qualität. Und du baust das in, weiß ich nicht, einer halben, dreiviertel Stunde nicht mal, wenn du schnell bist.
War das alles innerhalb eines wahrscheinlich Gemini-Chats
angelegt? Nee. Das waren dann musst du wissen intuitiv. Und das ist dann, habe ich dann mit ihr telefoniert, um sie dahin zu guiden. Wann machst du einen neuen Chat auf in ChatGPT für Deep Research? Dann speicherst du den im Projekt, wann ziehst du es in Gemini rüber, weil der besser ist in bestimmten Sachen. Und das findest du nur raus, wenn du aufs Spielfeld gehst. Aber das ist wirklich geil. Und die Methode ist so simpel, um Qualität zu verbessern. Da geht es nicht um die Geschwindigkeit. Es war so ein geil. Wir haben so geiles Feedback bekommen von den Leuten. Es war der dritte Tag deren Konferenz, den wir gemacht haben. Unser Junior-Team, Blackboard Next Gen, sorry, BNG. Und das beste Zitat war von der Chefin vom Catering, die danach noch vorbeikam und sagte, das wollte ich Ihnen jetzt mal sagen. Ich erlebe hier so viele Veranstaltungen mit. Ich habe aufgehört aufzuräumen, weil ich zuhören wollte, weil es so spannend war. Die halt so überhaupt nichts mit dem Ding zu tun hatte. So, und das fand ich einfach geil. Und das ist für mich ein Qualitätsunterschied.
Wie bist du aufgekommen auf diese Doppelgänger-Geschichte?
Als ich einen Artikel über synthetische Daten gelesen habe und gelesen habe, dass da habe ich auch mit dem Richard Socher drüber gesprochen, dem Mann, der Prompt Engineering als Begriff erfunden hat, der hat auch diverse Papiere darüber geschrieben. Und das ist ein super wissenschaftliches Thema, da steige ich dann irgendwann noch aus. Aber ich habe halt gelesen, dass das simuliert werden kann. Also du kannst gewisse Dinge simulieren. Und mein Gedanke war, was, wenn du das halt mit guten Daten, also sauber protokolliert, daraus künstliche Personas generieren lässt, die jetzt zwar nicht sich angemeldet haben, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das machen. So kam der Gedanke und das trifft halt recht gut. Also du und ich passen ja auch in gewisse Raster und dann sind wir natürlich wieder total verschieden bei anderen Sachen, aber bei bestimmten Themen passen wir halt sehr gut rein. Und das fand ich irgendwie logisch und dann habe ich da noch rumgeschraubt und habe das für unsere internen Workshop-Rehearsals gemacht, wo Leute dann einen Vortrag halten, einen Workshop und diese Personas hören zu und geben dann alle mit zwei Sätzen Feedback. Was war gut und was würde ich besser machen? Das ist total hilfreich.
Auch wieder selbst gebaut.
Ja. Das kannst du mit dem GPT bauen. Also dann hast du den Persona-GPT und sagst, hey, das sind unsere 10 Kundenprofile, die musst du ja nicht ausdenken, sondern die lässt du recherchieren.
Und wie hört das denn zu?
Du nimmst so, machst so ein Transkript und packst es rein, okay, zum Beispiel. Okay. Also die können ja, das ist ja das Krasse, diese Modelle können ja mittlerweile nicht mehr nur
10.000 Zeichen, sondern
ja, die können ja hunderte von Seiten teilweise nehmen.
Ich habe dir jetzt 95% der Zeit gegeben, um uns zu beeindrucken mit all dem, was du machst und kannst und weißt und
ich
so weiter.
Ich weiß so viel nicht, kann ich dir sagen. Sorry, ich habe so viele Lücken.
Das ist also gut, denn darauf will ich ein bisschen eingehen. Ja. Gibt es ein Beispiel, wo du gemerkt hast, oha, da habe ich mich aber geirrt oder das habe ich aber ganz anders gesehen, die sich irgendwie anders entwickelt hat?
Also ich habe total unterschätzt, wie schnell ich beispielsweise unsere Podcast-Anwendung zum Laufen bringe und die ist immer noch nicht da, wo ich sie haben will. Das heißt, da hätte ich am liebsten ein fertiges Produkt, aber ich merke, das Produkt ist gar nicht das Spannende, sondern dieser Lernprozess dahinter ist für uns viel wichtiger und ehrlicherweise auch für die Kunden. Ich habe total das Thema, also wenn du jetzt mal in diesem Gen-AI-Dreieck denkst, Modell, Prompt, Kontext. Der ganze Bereich Kontext, da hängen auch die Datenbanken dahinter. Wie sind die aufbereitet und so. Ich fand das immer ein langweiliges Thema. Das ist ein krasses Brett. Mhm. Jedes Mal, wenn einer kommt, ja, und dann müssen wir so ein bisschen die Daten daran packen, bin ich immer so, vorsichtig. Weil das, was die KIs da rauszaubern mit unseren wilden Copy-Paste- und Schreibfehlern, ist schon echt krass. Aber wenn du das im Großen verwenden willst, also ich habe auch gedacht, dass die deutlich, deutlich besser durch so Code-Datenbanken gehen können, aber das können ja die ganzen Agents noch nicht fehlerfrei. Ne? Also die zerschießen dir wieder Sachen und so weiter. Und daran merkst du halt, wie viel Kontext häufig fehlt. Also was man eigentlich alles dazugeben muss, um zu erklären, wie will ich es haben. Mhm. Und die Erwartung ist so, das ist Magic. Das habe ich krass unterschätzt. Und auch wie aufwendig das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Hype jetzt gerade so weit haben, dass so absurde Zahlen rausgehauen werden für Köpfe. Mhm. Also es geht ja irgendwie gerade das Gerücht, dass Mark Zuckerberg eine Milliarde angeboten hat für eine Person. Mhm. Jetzt sind wir bei eine. Sam Altman hat mir gesagt, er glaubt, dass mit Hilfe von KI ein Person eine Milliarde bewertete Company rauskommt. Ich glaube, here we are. So, wenn eine Milliarde geboten wird, zählt das?
Ja.
Das finde ich absurd. Daran merkt man, der Hype ist hoch und der wird auch runterfallen und abflachen und dann wird er langsam sich hocharbeiten. Ich habe gedacht, Apple kriegt ihre Idee hin. Die haben mit Abstand am meisten Startups gekauft im KI-Bereich. Ich glaube, 32 Stück oder sowas. Irgendwie so. Also absurd, doppelt so viel wie, glaube ich, der nächste. Und haben so eine, ich habe da mal echt so ein Deep Research losgetreten. Ich habe so ein Project, das nenne ich Deep Research Rabbit Holes, Rabbit Hole Reports. Mhm. Das heißt, immer wenn ich so random Gedanken habe und sag so, woran liegt
sich mal Zeit nehmen?
Ist mega, ne? Und dann sage ich, müsste man sich Zeit nehmen und dann lasse ich mir einen Prompt dafür schreiben und schicke Deep Research los und habe jetzt so geile Reports und lese das am Wochenende nur noch. Ist mega, ist geiler als Zeitung. Und dann kriegst du mit, was sie so für Fäden intern hatten und so. Das habe ich krass unterschätzt. Also die haben echt einen.
Wer hatte Fäden intern?
Apple. Mhm. Apple. Also Wahnsinn, Wahnsinns also zwischen dem Machine Learning Chef John Gianella und wie heißt der, die Silberlocke hier, Craig Federighi, irgendwie alle nicht ganz clean. Und also das heißt, du merkst, die großen Firmen haben auch alle dasselbe Thema, wie organisierst du den Kram? Wo musst du mithalten, wo nicht? Das ist das Interessante. Und ich finde, da geht ein spannendes Game auf. Wo ich meinen Kopf noch nicht rumbekomme, ist das ganze Umweltthema. Also Energy, das ist echt ein Problem. Weil das ist sauteuer, sauenergieintensiv. Mhm. Und das finde ich irgendwie crazy. Und wenn sich da geopolitisch jetzt deswegen was verschiebt, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich geil. Mhm. Kinder und KI ist eine Riesenbaustelle.
Zum Thema Energie habe ich gerade kürzlich gesehen, dass von dem ganzen Strom, der weltweit produziert wird, noch über 80% über fossile Brennstoffe gemacht wird.
Ja, wahnsinnig.
80%. Und im letzten Jahr 2024 wurde weltweit so viel CO2 ausgestoßen durch Energie wie noch nie zuvor. Also es geht immer noch weiter nach oben.
Ich befürchte auch, also ich weiß es nicht, aber ich finde es echt krass. Und wir werden halt mit den angehefteten Plastikverschlüssen das wahrscheinlich nicht lösen und den Pappstrohhelm.
Aber weit auf dem Fenster mit.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das der Hebel ist.
Ich glaube, ziemlich sicher, dass diese.
Aber ich glaube, also eine Sache, die ich schon glaube, ist, wir haben so smarte Ideen und ich frage mich halt, gibt es einen Weg, bestimmte Dinge anders anzugehen und zu machen? Ne? Also man wird ja durch die Not erfinderisch. Das ist ja nicht einfach nur ein Spruch, sondern das ist ja wirklich so. Wenn du Ressourcen reduzierst, kannst du deutlich kreativer werden. Und manchmal würde ich mir das wünschen, dass wir uns gewisse Möglichkeiten, die wir haben, wegnehmen, um kreativ zu sein und schnell zu sein. Und das machen einige der Firmen und da gucke ich momentan fasziniert hin. Aber der Hebel ist immer noch, wie viel Geld, wie viel ist deine Firma wert, welche Valuation ist eine Milliarde und dann sind die, oh, es ist alles Wahnsinn. Das ist der einzige, immer noch einer der einzigen Werte, die da rangepackt werden. Und das ist, weiß nicht, ob wir es.
Ich hatte dich eben unterbrochen, da sagtest du KI und Kinder.
Ja, KI und Kinder ist ein echt ungelöstes Thema.
Wie erklärst du deinen Kindern KI?
Meine Kinder haben sehr früh, durften sie auch schon mit digitalen Tools immer unter Aufsicht. Dein Ältestes
ist 11?
10. Und immer nur, also ich habe es immer gesagt, den Handyführerschein haben sie bei mir gemacht und ich versuche es, wir haben ja simple Konzepte und ich erkläre ihnen das immer wieder, wenn, also sie dürfen alles benutzen unter Aufsicht. Und wenn die Große, die hatte neulich vor der Schule, wollte sie eine App bauen, hat gesagt, das muss doch gehen mit KI.
Ja. Typischer Grundschultalk halt.
Ne? Ganz typischer Grundschultalk, ja, von meiner Großen vor allem, die ist dann so, die steht morgens auf und baut einen Saftstand und so. Also die hat wirklich echt viele Ideen. Beide. Die Jüngste ist dann noch, zu Lüt, die hat auch gute Ideen, aber die kann noch nicht tippen. Und so, und dann geht's los und dann sage ich, ja, und was hast du vor? Und dann hat sie mir gesagt, was ist, das ist eine geile Idee. Und war es schon 7? Und dann habe ich gesagt, okay, schaffen wir noch vor 8, ne? Ist ja klar. Und dann habe ich gesagt, was willst du jetzt machen? Ich so, weiß ich nicht, ich würde jetzt ChatGPT mal fragen. Ich so, dann machen wir. Und dann sagst du, ich habe eine Idee für eine App, so und so soll die sein, dann machst du ein Foto, dann soll das passieren. So ganz grob, hat es in Kindersprache erklärt. Dann sagte, ja, also wenn ich das so richtig verstehe, dann so und so. Naja, man könnte jetzt ein Programm schreiben. Dann guckt sie sich das an, hat sie es mir vorlesen lassen, weil sie zu faul war zu lesen. Kannst du das nicht für mich machen? Und dann fängt er halt an zu coden. So. Und jeder Erwachsene wird dann, oh, dann müssen wir ein Konzept und setzen wir uns ran. Ich mache nachher ein Meeting. Ja. Und sie sagt, kannst du das nicht für mich machen? Ja. Und das ist genau der Moment, den du halt haben willst. Diese Nüchternheit dann aus der Intuition heraus. Also ich lasse die dann irgendwann weg von den Konzepten. Ich möchte sie einmal erklären. Weil,
und auch dieser fehlende Urge for Importance, also dass man nicht sagt, ich will Kontrolle, ich will das bauen, ich bin ein Experte im Bauen, dass man sagt, so, mach mal.
Das sage ich, mach, aber mit der Anleitung und ganz wichtig, also da kann Pisa lange bei mir, der kennt meine Kinder wirklich lange, ne? Und wir saßen neulich im Auto und wir hatten die Situation, da ging es um Smartphones, ja noch eine andere Geschichte. Und dann hatten wir ein Issue, weil sie waren nicht erreichbar und so weiter. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen FaceTime-Audio-Calls und echten Anrufen. Und das war eine Datenkarte, das heißt, du kannst nur Audio-Calls machen. Und ich habe ihr das dann erklärt und er meinte, ey, wie krass sie da mit dir in Ruhe durch ist und sich das angehört hat und dann dahin und die Knöpfe und dann Rückfragen gestellt. Ich so, und that's the skill. Es geht nicht um, du kannst das alles morgen. Es geht da darum, ein Skill zu entwickeln, das verstehen zu können und zu wollen. Das ist viel wichtiger. Und das ist diese Neugier. Natürlich machen die alle ihre Hausaufgaben mit ChatGPT, aber du darfst sie doch nicht alleine auf eine KI schicken, die eine absolut menschliche Stimme hat, bei einem heranwachsenden Menschen, die noch kein Korrektiv haben und dann eine vertrauensvolle Frauen- und Männerstimme sagt, ja, das wäre jetzt eine hervorragende Idee, das Auto deines Vaters zu nehmen und dann so und so. So macht KI jetzt nicht, aber das Wohnzimmer umbauen schlägt ChatGPT schon vor. Mhm. Definitiv. Mhm. Wenn du die Kamera hochhältst und sagst, also mein Vater hat das so eingerichtet und irgendwie fühlen wir uns alle nicht wohl. Mhm. Ja, also die Couch, die passt auch nicht rein. Mhm. Und das wird so unterschätzt. Weißt, wir sind in so einer Phase wie Social Media am Anfang, wo die gesagt haben, ja, passt schon. Und dann 20 Jahre später kommen die ganzen, hätten wir doch mal. Hast du nicht gesehen. Wird sich echauffiert und alle sind richtig entrüstet. Und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, bei KI genauso einzusteigen und die Kinder da abzuholen, wo die stehen. Und weißt du was? Die meisten Erwachsenen stehen halt auch nicht. Ja. Deswegen können sie halt auch nicht abholen. Und das finde ich ein Problem. Und da würde ich mir echt wünschen, mehr Offenheit für zu haben. Und das sind ja nicht Abende, wo einer einen Vortrag hält, sondern das ist Austausch in den Gruppen, Umgang mit den Tools. Aber das ist mehr ein Haltungsthema als.
Meine letzte Frage für heute. Ich habe hier zwei Koffer, wie du siehst, auf dem Tisch. Im einen liegen 1 Million Euro, welche du für Gehälter ausgeben kannst. Im anderen liegen 1 Million Euro, die du für API-Credits von AI ausgeben kannst. Und du musst jetzt ein möglichst erfolgreiches Startup gründen.
Gehälter. 100% Gehälter. Am Ende geht es darum, wenn du schaffst, dein Team, was du jetzt hast, alle, die auch mitwollen, auf diesem KI-Thema mitzunehmen. Und wir haben Leute, die sind vor 2 Jahren bei Blackboard rausgegangen und die kommen auch regelmäßig zu unseren Abenden wieder. Und da sagte einer neulich, ich bin immer noch die Nummer 1 Ansprechperson für KI. Hm. Also das ist ehrlich gesagt erschreckend. Er sagt, richtig geil. Ich sage, ja, so auf jeden Fall.
Du kommst ja nicht mal hier von unten vom Empfang bis ins Büro hoch, ohne irgendwie ehemaligen Mitarbeitenden von dir über den Weg gelaufen, die dann auch noch sagen, lass uns gleich nochmal sehen, irgendwie, ich muss unbedingt mit dir sprechen.
Ich meine es wirklich, also ich liebe Menschen und ganz ehrlich, es ist, guck mal, nimm mal das Extrembeispiel Mark Zuckerberg, der einfach viel mehr Geld hat als ich. Und okay, ich will mich nicht überhaupt nicht vergleichen, weil ich finde nicht alles gut, was er macht. Aber wenn der eine Milliarde angeblich ausgibt für Menschen, es sind immer Menschen. Punkt. Mhm. Ganz, ganz, ganz klar. Und man hat die Chance, auch ein echtes Team darum zu bauen. Das ist die Chance, die wir halt haben. Und da sind so viele Leute, die haben Bock. Und man kann als Unternehmer den Rahmen geben oder Unternehmerin und sagen, hey, wir haben Kohle, wir wollen. Und nicht einfach nur kopflos, sondern selber da reingehen. Das ist anspruchsvoll. Aber auf jeden Fall Menschen, nicht API-Credits.
Schön, das ist beruhigend, glaube ich, noch ein bisschen. Mal gucken, wie sich das in 2 Jahren, ob man da immer noch das Gleiche sagen würde. Ich habe jetzt ganz viele Fragen gestellt. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist eigentlich wichtig aus deinem Leben, da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen?
Ich glaube, das seht zu, da bleibe ich dabei, weil zurücklehnen ist schon nicht richtig. Deswegen, das wäre mir echt wichtig, so eine gewisse Urgency reinzubekommen. Nicht als Hype und wir müssen und morgen Milliarden verdienen, überhaupt nicht. Aber zu verstehen, was gerade passiert, halte ich für, man kann damit nur gewinnen. Mit dieser Neugier, diesem, hey, das ist erstmal was Gutes, ich guck's mir an. Das halte ich für den Schlüssel, dahin zu kommen. Und der Rest ist dann, wenn ich jetzt sage, Work Faster ist genauso Polemik wie New Work is No Work. Das ist alles nett für einen Podcast, das meine ich auch so, aber dieses wirklich, hey, da neugierig zu sein, zuzusehen, zu gucken, was wir da gerade machen, was da gerade passiert, ist schon, da ist schon wahnsinnig viel Potenzial drin.
Christoph, tausend Dank.
Danke dir.
Dank so einem Input wie deinem heute werden jetzt bestimmt einige Leute auf Abonnieren drücken und vielleicht einige mir noch den extra Gefallen machen und dieser Folge oder dem Podcast eine kurze positive Bewertung geben. Das ist immer sehr, sehr wertvoll, falls ihr euch diese 30 Sekunden Zeit nehmen könntet. Unsere nächste Folge gibt es immer montags. Das war jetzt unsere Monats-Deep-Dive-Folge, also unser Inside-Talk. Die gibt es immer am letzten Freitag im Monat. Kommt super durch die Woche. Dir weiterhin viel Erfolg, Christoph. Ich finde es immer schön, wenn ich dir über den Weg laufe, ob beim Babyschieben, spazieren gehen, Kinder zur Schule bringen. Ich weiß gar nicht, ob unsere Kinder auf die derselbe Schule kommen. Nicht. Ah, okay. Nach dem Sommer steht, glaube ich, bei uns beiden Schulwechsel an. Aber die Hood ist sozusagen nicht groß. Wir laufen uns häufig über den Weg, zum Glück. Auch euch zu Hause. Schön, dass ihr dabei wart. Kommt gut durch die Woche und liebe digitale Grüße von
Christoph.
Und Christoph. Ciao.